Radio 1, das Berlinale Radio. Wir versuchen natürlich ganz besonders am Abend auch mal den Wettbewerb abzubilden und freuen uns dann immer riesig, wenn es klappt. Also wenn die Leute, die dann wirklich am meisten hier zu tun haben, die gerade Premieren haben, den ganzen Tag über Interviews geben, wenn die dann noch die Kraft haben und die Zeit am Abend zu uns zu kommen und wir reden können über ihre Filme. In dem Fall natürlich sind wir besonders interessiert. Das ist der dritte deutsche Wettbewerbsbeitrag. Es sind ja 4 Filme insgesamt in diesem Jahr und die sind alle so unterschiedliche Temperamente, Erzählweisen, Geschichten, dass man einfach mal sieht, das deutsche Kino ist sehr viel vielfältiger, als wir das vielleicht manchmal erwarten. Der Film, über den wir jetzt reden wollen, Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, das ist wirklich ein wundervoller Titel, der spricht sich auch sehr, sehr gut. Dieser Film stammt von einem Mann, der zu den eigenwilligsten, eigensinnigsten, kreativsten, innovativsten deutschen Regisseuren gehört, der international Riesenerfolge hat. In Venedig hat ein Film damals eine große Auszeichnung bekommen. Aber zum ersten Mal, das hat mich sehr verblüfft, hat wirklich ein Film von dir in Deutschland Premiere. Also er hat international Riesenerfolge. Die Filme laufen auch in Deutschland mit großer Neugierde. Interesse werden sie wahrgenommen, aber zum ersten Mal Premiere in Deutschland. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass er heute bei uns ist. Philipp Gröning, Regisseur von Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot. Hallo, hallo.
Hallo.
Und das ist ja eine Geschwistergeschichte, Zwillinge sind das nämlich, Junge und Mädchen. Der Junge ist heute nicht bei uns, das ist der Sohn von Eva Mattes, kann man auch mal sagen, der da also spielt. Und dann freuen wir uns sehr, dass also die Zwillingsschwester bei uns ist. Sie ist auch eine sehr bekannte Autorin, auch eine doch viel diskutierte Autorin. Und hier eben in dieser Hauptrolle zu sehen, Julia Zange. Hallo, willkommen, hallo, hallo.
Hallo, freut mich.
Schön, dass du da bist. Lass uns vielleicht zunächst mal, auch wenn das ein komischer Ansatz ist, aber es hat was mit diesem Film zu tun, der 3 Stunden lang ist und der wirklich Bilder hat, die sich einbrennen. Das ist eine Kamera, die baut uns Welten. Vielleicht wirklich mit der Welt beginnt, wo das alles spielt. Also mit diesem Feld, mit dieser Tankstelle an einem Weg, wo ich mal dachte, da kommt ja ganz selten mal ein Auto vorbei. Ist auch so. Und ich weiß, Philipp, dass du diese Tankstelle, glaube ich, richtig auch gebaut hast. Also die sieht zwar total echt aus, aber du hast sie schon so konzipiert, dass sie nur dastehen kann. Warum?
Na, ich habe die ja nicht gebaut, sondern Alexander Manasse als Szenenbilder hauptsächlich. Ich wusste halt genau, was ich für einen Hintergrund will. Ich will eine gewundene Landstraße, ich will, dass ganz im Hintergrund die Alpen sind und ich will, dass man überhaupt gar keine Häuser drumherum sieht. Und das ist in Europa einfach gar nicht zu finden. Dann haben wir dieses Hochplateau gefunden und haben es da gebaut und das schaut halt ganz gut aus.
Finde ich auch. Also gerade nachts übrigens, dann sieht das aus wie so eine Installation, nicht? Also wenn es da so leuchtet.
Da sieht es halt aus wie ein Raumschiff. Ja. Das ist auch wieder interessant, dass du so eine Tankstelle hast, die eigentlich so ein Raumschiff ist.
Ja. Und dann haben wir eben dieses Zwillingspaar, also der Bruder und du und ihr übt ja für die Abiturprüfung, die 3 Tage später etwa so sein wird, ne? Also am Montag, ne?
Wie ist das? Genau, am Montag. Also der Film beginnt Samstagmorgen quasi und dann am Montag geht's los.
Also sind so quasi 3 Tage, in denen unheimlich viel diskutiert wird. Ihr sitzt da beide immer in so einem Feld. Man bekommt eigentlich nie wirklich mit, wo wohnen die? Also wir dachten eine Zeit lang, glaube ich, vielleicht auch irgendwie mit dieser Tankstelle direkt verbunden. So einfach ist es aber, glaube ich, nicht. Man sieht nur mal den Bruder in einer Wohnung. Das ist aber, glaube ich, die Wohnung der Freundin. Möglicherweise habe ich es interpretiert. Wo sind die angedockt sozusagen oder vielleicht gar nicht?
Also man sieht tatsächlich das Elternhaus einmal kurz am Anfang bei dieser kommst du oder komm ich Szene. Aber sonst ist es so, die halten sich tatsächlich einfach sehr viel an dieser Tankstelle auf. Das ist wie so eine Art zweites Zuhause. Man sieht sogar dann in den hinteren Räumen, dass da Kinderfotos hängen. Da sind so Marken, wie die mitgewachsen sind. Also man kann davon ausgehen, dass Robert und Elena eigentlich mehr Zeit auf dieser Tankstelle verbracht haben als zu Hause. Das ist so ihr... Ja.
Und so hängen sie rum. Es ist so ein wunderbarer, endloser Sommer, wo man denkt, die Zeit bleibt stehen. Zeit ist ja auch ein ganz zentrales Moment in diesem Film, ein wichtiges Thema. Und die beiden üben. Und was sie da üben, das ist Philosophie. Und damit sind wir bei einer Debatte in diesem Film. Also es wird alles aufgeboten, alle großen Denker, die was zur Zeit gesagt haben. Heidegger, mir sehr viel sympathischer Augustinus, der wunderschöne Sätze in eurem Film hat. Warum diskutieren? Es ist ja nicht nur das Üben für diese Prüfung. Irgendwann wird das ja fast ein philosophischer Diskurs der beiden.
Naja, der Mensch ist halt dadurch definiert, dass er überhaupt Zeit empfinden kann. Ne? Und alles, was wir als menschliche Eigenschaften annehmen, liegt an unserem Zeitbewusstsein. Das heißt, was die tun, ist ja nicht, dass sie eine Antwort suchen auf die Frage, was ist Zeit, sondern dass sie einfach diese Frage bearbeiten. Und diese Frage bearbeiten halt Menschen seit 150.000 Jahren, werden sie auch weiterhin tun. Gibt natürlich nie eine gültige Antwort. Aber die Art, wie die Antworten sich verändern, ist sozusagen eine Beschreibung dessen, wo der Mensch gerade steht. Und Robert, das kann man so sagen, ist sozusagen süchtig nach dieser Art von Denken, während Elena versucht, relativ pragmatisch das Abitur zu bestehen. Ja, ja. So ist das.
Aber sie steigt im einen auf diesen Diskurs und das wüsste ich auch gern von dir. Dann draußen scheint die Zeit ja, so würde ich es interpretieren, fast still zu stehen. Nicht? Wenn sich nicht wahnsinnig viel verändert, dann hat man doch das Gefühl von Zeitlosigkeit. Aber das Thema Zeit, das bringt dich ja nachher fast zu Tränen, darüber nachzudenken. Also wie hast du das als Schauspielerin empfunden, diese schwierigen Texte zu durchdenken und darüber nachzudenken, was Zeit wirklich bedeutet?
Also ehrlich gesagt, während des Drehens stand dieser Zeitbegriff für uns jetzt nicht so im Vordergrund, sondern es ging tatsächlich vielmehr um die Beziehung zwischen Robert und Elena. Also das war halt dann ja während des Drehens so ganz organisch. Dass es wirklich ein Film über Zeit ist, wurde mir jetzt erst wirklich bewusst, als ich ihn gesehen habe. Diese 3 Stunden, die dann ja so einiges auffächern und auch auf so einer formalen Ebene zeigen. Und dann natürlich über die ganzen Zitate, aber man muss ja sagen, Robert ist halt eigentlich eher der Denker und Elena ist dann eher die Pragmatikerin.
Das finde ich natürlich super, was Julia gerade sagt, weil im Drehbuch standen natürlich all diese Zeitdiskussionen drin, aber was natürlich toll ist, dass als Schauspielerin sie und Josef hauptsächlich auf die Beziehung sich konzentrieren, während jeder andere Leser sofort gesagt hätte, die reden doch die ganze Zeit über Zeit, das ist doch nicht nur eine Beziehungsdiskussion.
Ja, zumal es so ein interessanter Widerspruch ist, der Film lässt sich ja auch viel Zeit, also ganz klar, diese 3 Stunden, da ist ja nun auch viel Zeit, selber mitzudenken. Und auf der anderen Seite wird immer wieder darüber nachgedacht, wie kurz das alles ist. Was wir jetzt hier reden, ist jetzt schon wieder Vergangenheit in dieser Sekunde. Ist die Zukunft letztlich überhaupt nicht Existenz, weil sie in dem Augenblick ja schon wieder Gegenwart wird und Vergangenheit. Also das sind ja eigentlich fast schon gehetzte Gedanken in einem Film, der selber eine große innere Ruhe hat und eine Ruhe auch entwickelt. Ich glaube, das ist auch ein bewusster Gegensatz, den du damit entwickelt hast. Diese Ruhe des Erzählens und gleichzeitig das große Nachdenken über etwas, was als Zeitphänomen ja fast erschreckend ist. Ich finde das bedrohlich.
Was findest du bedrohlich?
Genau das, was im Film verhandelt wird, dass es eigentlich gar keine Zukunft gibt, keine Vergangenheit und eigentlich nur die Gegenwart.
Naja.
Da weint sie doch am Schluss sogar drüber.
Wie gesagt, also es hat ja einen Grund, warum Menschen seit 150.000 Jahren darüber nachdenken, weil die Antworten natürlich nicht so einfach sind, aber die Frage ist groß und ist fundamental. Und natürlich ist es so, Robert sagt auch irgendwann, es gibt gar keine Gegenwart, es gibt überhaupt nur Dauer. Umgekehrt gibt es auch den Moment, wo er sagt, wir können die Zukunft zumindest gedanklich kontrollieren und die Vergangenheit zumindest manipulativ kontrollieren, während die Gegenwart, da haben wir ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was los ist. Mich hat fasziniert, einen Film zu machen, wo du sagst, Film ist ein zeitliches Medium, ich kann was machen, wo du als Zuschauer durch eine Zeiterfahrung gehst und merkwürdige Zeitfehler passieren. Also es gibt einen Moment, wo Robert mal plötzlich doppelt da ist, das ist ja regulär nicht so einfach möglich. Um zu sagen, der Zuschauer kriegt hier keine Antwort, aber die Frage, was ist das überhaupt Zeit und damit auch die Frage, was ist überhaupt Bewusstsein, die geht uns natürlich schon an.
Juli, du hast ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass das nur die eine Seite ist der Medaille, die andere ist eben diese innige, fast schon intime Beziehung dieser beiden, die ja sich jetzt irgendwie auch mal trennen müssen. Also das ist ja eigentlich auch der tragische Konflikt, so habe ich es empfunden, dieses Films. Die können voneinander nicht lassen und sie wissen, wenn du das Abi da bestehst, dann ist eigentlich vorbei?
Ja, genau. Also sie sind halt Zwillinge und sind halt in dieser Symbiose aufgewachsen. Das heißt, die sind eigentlich, ich habe es heute schon mal gesagt, aber die sind eben eigentlich wie eine Person. Und und es geht halt um diese große Anstrengung, wie man voneinander loskommen kann. Und das ist eigentlich, daher kommt das Weinen, glaube ich, auch. Es ist am Ende nicht in Zukunft, es ist Elenas unfassbare Verlassenheit in diesem Moment natürlich auch, weil da war immer jemand, und der ist auf einmal halt nicht mehr da.
Also ich musste, das ist vielleicht eine ganz komische Beziehung, aber gut, wenn wir Heidegger zitieren, warum ich jetzt nicht auch Thomas Mann. Ich musste an eine ganz merkwürdige Novelle von ihm denken, Welsungblut. Da haben wir nämlich auch diese Zwillinge und sie haben eigentlich, also bei ihm ist es ein bisschen parodistisch, nicht? Geht ja auch gegen Wagner und so in Darstellung, aber wir haben auch diese, ich sag mal, etwas arrogante Haltung der Normalität gegenüber. So treten die auch auf diesen beiden Tankwarten gegenüber, nicht? Sie sind die Klugen, sie sind die Genies, sie haben diese Einheit und wie diese Welsung da in diesem merkwürdigen Werk von Thomas Mann, ist es eine Verachtung Achtung dem Banalen gegenüber. Also ich habe sogar den Eindruck, sie rebellieren gerade gegen das Normale und das Banale.
Naja, ich glaube, es gibt eine Tendenz natürlich bei Zwillingen, dass die sozusagen eine eigene Zeitkapsel bilden und dass die ihre eigene Beziehung für wichtiger halten als die Außenwelt. Und dass sozusagen es einen Moment gibt, wo die Außenwelt wie Schachfiguren in diesem inneren Drama funktioniert. Und das ist ein bisschen das, was da passiert. Welsungenblut ist natürlich eine tolle Geschichte, die völlig anders ist, aber diese eigene Zeitkapsel, die sie verlassen müssen und nicht verlassen können, das ist das eigentliche Ding. Und was ich versuche, ist, dass der Zuschauer mit in diese Zeitkapsel reingezogen wird und mit denen diese Reise macht.
Ja, aber Sie haben eben auch diese Herablassung gegenüber diesem normalen Typen. Da gibt es nur einen Mann bei Welsung im Blut, hier sind es ja zwei gewissermaßen. Und dieser Satz, eben, er wird für dahin ein weniger banales Leben führen. Also der Satz könnte auch von denen kommen, finde ich. Jetzt haben wir also in dieser Beziehung, die du ja schon auch beschrieben hast, Julia, eben diese Absoluta, diesen Absolutheitsanspruch. Und ich wüsste auch gern, wie ihr das gespielt habt, wie ihr das hergestellt habt. Das war ein langer, langer Prozess, diesen Film überhaupt zu machen, zu spielen. Und es ist auch ein extrem intensives, auch radikales Spiel. Also auch ihr beide zusammen. Wie hat das funktioniert und wie herausfordernd war das?
Also, wir haben ein sehr langes Casting gehabt, weil Philipp ja ein Zwillingspaar finden musste. Und das heißt, erstmal war es schwierig, überhaupt das richtige Zwillingspaar zu finden. Es gab dann immer so verschiedene Matches. Es war so ein bisschen wie so Tinder als Casting. Und irgendwann sind dann Josef und ich übrig geblieben. Und da kannten wir uns dann schon ein bisschen. Ich habe heute auch schon mal gesagt, dass das Interessante war, ich konnte mit Josef erstmal gar nicht umgehen. Es gab eher am Anfang keine große Sympathie, sondern es war eher eine Abstoßungsreaktion so. Mich hat er erstmal wahnsinnig aufgeregt so. Und das war aber ganz gut wahrscheinlich, weil das bei Geschwistern ja auch oft so ist. Und ja, und auf dem Grund haben wir dann sehr viel zusammen geprobt und zusammen so eine gemeinsame Körperlichkeit und Synchronizität herzustellen. Ja, und während des Drehs waren wir eigentlich auch irgendwie so 24 Stunden einfach, daher kommt vielleicht auch die Intensität, 24 Stunden in unseren Rollen. Also wir waren einfach die ganzen, wie viel, 3 Monate, Philipp? 3 Monate? 3 Monate Robert und Elena und wir haben das halt irgendwie gelebt in der Zeit. So.
Was man auch wirklich sieht, Philipp ist... Ich will wirklich nichts verraten, der Film hat durchaus auch in diesen 3 Stunden Spannungselement, aber ich würde sagen, so nach 2 Stunden fängt vielleicht fast noch mal was ganz anderes an. Also dann kommt noch eine ganz andere Radikalität bis hin zum Exzess. Und ich gebe auch zu, also bis dahin fühlte ich mich in dem Film auch ganz behaglich, was vielleicht auch nicht richtig ist, aber mir ging es so. Und dann war ich auch geschockt. Und ich habe mich auch gefragt, was dann passiert, ohne dass wir es hier verraten wollen. Aber es wird eben wirklich zu einer Radikalität hineingetrieben. Auch das Spiel der beiden, was sie ja vielleicht vorher schon betrieben haben, dass ich mich gefragt habe, ist es vielleicht auch ein Resultat dessen, was sie da philosophisch durchdacht haben? Ich sag's jetzt mal ganz brutal. Wer Heidegger liest, der endet irgendwann mal so.
Nee. Nee, so ist das nicht. Nein. Also auch wenn Heidegger eine katastrophale Biografie hat, das, was er da denkt, also dass zum Beispiel Wahrheit sich selber entbirgt und man nicht entscheiden kann, wann es sich entbirgt, das stimmt einfach. Und alles, was er über Technik gedacht hat, stimmt einfach. Dass er dann zwischendurch auch mal eine ziemlich faschistische Phase hatte, das ändert nichts an bestimmten Dingen. Was da passiert am Ende, ist eigentlich der Einbruch der Gegenwart. Die versuchen ja die ganze Zeit, die Zeit zu stoppen. Und plötzlich passiert etwas, wo absolute Gegenwart einbricht und wo sie etwas tun, was sie nicht mehr wirklich kontrollieren können danach. Und ich glaube, das kennen wir alle von schweren Unfällen oder so. Da gibt es sozusagen Momente, wo man selber handelt, ohne überhaupt entscheiden zu können. Und plötzlich ist man in der Situation, aus der man wieder rauskommen möchte. Und das gelingt nicht unbedingt. Insofern, der Zusammenhang ist, da stößt denen ihre eigene Wahrheit zu, in einem Moment, den sie gar nicht kontrollieren können. Und ab da ist alles das, was vorher so als planerisches und selbstgestalterisches Element da war. Man glaubt ja als Mensch, man könnte seine eigene Biografie gestalten, was vielleicht nicht stimmt. So. Danach sind die einfach in so was Faktisches geworfen. Und das finde ich ja das Tolle am Kino, dass das Kino so was unglaublich Faktisches haben kann, was alle Psychologie überschreitet, wo du einfach sagen kannst, das hier passiert jetzt, einfach weil es passiert, weil alles, was passiert, passiert. Und es ist im Nachhinein immer so, dass wir im Tatort versuchen zu begründen, warum ist das jetzt eigentlich so passiert, aber das ist alles nachträgliches Herumgefuddele. Tatsache ist, die Dinge geschehen. Und das, was geschieht, ist tatsächlich die absolute Wahrheit. Das ist das, was der Inhalt von Zeit ist. So. Insofern ist es sozusagen der Sprung aus der Diskussion über die Zeit in die tatsächliche Gegenwart, die dann, wie Robert vorher schon mal erklärt, im Grunde weder erkennbar noch kontrollierbar ist. Und all unsere Bewusstseinsstrukturen nützen uns dann weniger, als wir dachten.
Also das war eine tolle Beschreibung, finde ich, des Schocks, der dadurch ausgelöst wird, weil das eben diese Radikalität des Faktischen hat im Film eben. Im Theater würde es überhaupt niemand wahrscheinlich schockieren, was da passiert. Im Film ist es genauso, wie du es beschrieben hast, dann ein Riesenschock. Deshalb muss man auch wirklich die 3 Stunden sich diesen Film ansehen, sich ihm ausliefern. Man wird dann auch wütend sein, man wird sicherlich auch in eine Form kommen von einer inneren Diskussion. Und nachdem du diesen wunderbaren Film gemacht hast, das große Schweigen war das ja, ne?
Stille.
Die große Stille ist das jetzt der große Diskurs gewissermaßen, die große Diskussion. Und dieser Film ist natürlich mehrfach zu sehen, irgendwann auch im Kino, aber jetzt erstmal zum Beispiel morgen um 9.30 Uhr sehr ausgeschlafen hingehen bitte, im Friedrichstadtpalast auf dieser riesigen Leinwand wird ja natürlich nochmal eine ganz andere riesige Wucht entfalten. Ein Film mit Julia Zange von Philipp Gröning. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass ihr da wart.
Ja, danke.
Dankeschön.